Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Dienstag, der 23. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird gesponsert von Scalable Capital, dem Broker mit Trading Flatrate, Zinsen und Portfolioanalysen. Analysen haben wir heute auch im Podcast. Zuerst geht's darum, wie man vom aktuellen Cowboy-Stiefel-Trend profitieren kann. Und danach gibt's Second-Hand-Handel mit unfassbaren 50% Nettomarge. Bevor in den nächsten Tagen alle Tech-Giganten ihre Quartalszahlen vorlegen, war es gestern nochmal relativ entspannt an der Börse und der DAX war sogar 0,7% im Plus. Von einem Tech-Giganten, der heute seine Zahlen präsentieren wird, kann man das leider nicht behaupten. Letzte Folge habe ich noch erzählt, dass Tesla letzte Woche mehr als 10% verloren hat, aber immer noch recht teuer bewertet ist. Und gestern ging es dann direkt nochmal 4% runter. Tesla hat am Wochenende nämlich den Preis von seinem Model 3 in China um $1,000 gesenkt und den vom Model 3 in Deutschland um ca. $2,000. Investoren nehmen sowas immer als Zeichen wahr, dass die Nachfrage gerade schwach ist. Elon Musk sieht das übrigens anders und hat die Preissenkungen auf Twitter verteidigt. Er meinte nämlich, dass alle Autobauer ihre Preise regelmäßig senken oder erhöhen, allerdings machen die meisten das indirekt über Autohändler. Und deshalb ist es nicht so sichtbar. Tesla verkauft die Autos aber direkt und kann die Preise dann auch nur direkt beim Kunden anpassen. So oder so ist die Stimmung in der E-Auto-Welt weiterhin schlecht, besser ist sie zum Beispiel in der Musikrechte-Welt. Letzte Woche habe ich hier erzählt, dass die Firma Hypnosis die Musikrechte von Stars wie Shakira besitzt, für $1,4 Milliarden von der Börse runtergekauft werden soll. Gestern ist die Aktie dann nochmal 10% gestiegen, weil der Finanzinvestor Blackstone ein Gegenangebot für $1,5 Milliarden gemacht hat. Und wenn wir schon über Musik sprechen, müssen wir natürlich auch über Radioaktivität sprechen. Gestern gab es nämlich Quartalszahlen von der Firma Eckert & Ziegler, die daraufhin ca. 10% zugelegt hat. Nur zur Erinnerung oder für alle, die es nicht wissen, Eckert & Ziegler verkauft verschiedene Produkte im Bereich der Radiopharmazie. Dazu gehören zum Beispiel Isoseeds. Das sind kleine Implantate, die man in der Prostata platzieren kann und dann wird der Krebs von innen mit radioaktiver Strahlung bestrahlt. Jedenfalls scheint dieses Business gerade ganz gut zu laufen. Dieses Jahr soll der Umsatz auf 265 Millionen Euro steigen und damit um fast 10%. Noch besser als bei Eckert & Ziegler lief es gestern bei der zweitwertvollsten Firma Portugals, von der ich bisher noch nie gehört habe, aber sie hat gestern eben um die 20% zugelegt und kommt mittlerweile auf 15 Milliarden Euro Börsenwert. Die Firma heißt Galp Energia, ist ein Öl- und Gaskonzern und sie ist gerade auf einen großen Fund gestoßen. Die Firma hat nämlich Anfang des Jahres Testbohrungen in einem Ölfeld vor der Küste von Namibia durchgeführt und hat jetzt Öl in überraschend großem Ausmaß gefunden. Entsprechend positiv hat die Aktie gestern reagiert und sie hat in den letzten 12 Monaten übrigens schon um 70% zugelegt. Jetzt aber genug Nischenfirmen, von denen niemand jemals gehört hat. Auch für den bekannten chinesischen Tech-Riesen Tencent gab es gestern gute Nachrichten und rund 5% Rendite. Die Firma will das heiß erwartete Mobile-Game Dungeon & Fighter nämlich früher auf den Markt bringen als bisher erwartet. Das klingt nach einer kleinen Meldung, aber das Spiel soll um die $800 Millionen Umsatz im Jahr bringen. Also fast das Vierfache, was ganz Eckert & Ziegler macht. An der Börse kam das auch deshalb so gut an, weil die Regierung in China die Gaming-Welt in den letzten Jahren hart reguliert hat. Und dass man das Spiel jetzt so schnell auf den Markt bringen kann, ist dahingehend ein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen gab es dafür im Geschäftsbericht von BlackRock für den Gründer und CEO Larry Fink. Der wurde unter anderem vom Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy dafür kritisiert, dass er zu woke ist, weil seine Firma bei Investments auf Nachhaltigkeit achtet. Als Reaktion darauf hat Larry Fink wohl einige Drohungen erhalten und deshalb hat BlackRock letztes Jahr $560.000 investiert, um das Sicherheitssystem bei seinem Haus abzugraden. Außerdem hat BlackRock mehr als $200.000 in Bodyguards investiert. Das sind also die Schattenseiten des Reichtums und damit müssen sich so langsam auch wieder die Krypto-Nerds unter euch befassen, denn der Bitcoin ist schon wieder gestiegen und lag gestern Nacht bei ca. $67.000. Wenn ich draußen bin, sehe ich sehr viele Menschen, die in Cowboystiefeln rumlaufen und unsere US-Korrespondentin Sabrina hat natürlich eine Firma gesehen, die davon profitieren könnte.
Vor einem knappen Monat gab es hier in den USA eine Schlagzeile, die es so in der Geschichte des Landes noch nie gegeben hat. Denn auf Platz 1 der amerikanischen Country-Charts stand auf einmal nicht mehr Taylor Swift oder Carrie Underwood, sondern die absolute R&B-Queen Beyoncé. Und zwar mit einem Lied, das mittlerweile auch bei uns in Deutschland läuft. This ain't Texas, ain't no hold'em, hey. Lay our cards down, 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 down. Das Lied heißt Texas Hold'em und ist nicht nur der meistgehörte Song auf ihrem neuen Album Cowboy Carter, sondern ist auch so beliebt, dass Beyoncé die erste schwarze Frau ist, die es an die Spitze der amerikanischen Country-Charts schafft. Der Hype um dieses Lied ist sogar so krass, dass Analysten gerade von einem Beyoncé-Bounce sprechen, also einem Umsatzplus bei Firmen, die ihr Geld mit Cowboy-Stiefeln, Hüten und Lassos verdienen. In der ersten Aprilwoche sind die Verkaufszahlen wegen des Albums nämlich um 20% nach oben geschossen, weil selbst die Amerikaner offensichtlich Sehnsucht nach dem Cowboy-Feeling haben. Mit am meisten dürfte davon das Unternehmen Boot Barn profitieren, das in der Western-Szene der absolute Marktführer ist. Und wer die Firma noch so gar nicht kennt, dem empfehle ich mal in die Folge vom 20. Januar 23 reinzuhören, wo ich das Unternehmen schon mal richtig auseinandergenommen habe. Jedenfalls hat die Aktie seit damals 35% zugelegt, was weniger an Beyoncé liegt als an der Tatsache, dass das Unternehmen wahnsinnig solide und beständig ist und anders als andere Modetrends, die einfach kommen und gehen, wirklich stabile Umsätze fährt. Allein in den letzten 3 Jahren hat sich der Umsatz deshalb auf 1,6 Milliarden Dollar verdoppelt, wovon die Hälfte übrigens allein mit den typischen Cowboy-Stiefeln rangeholt wird. Absoluter Schwerpunkt ist natürlich der Cowboy-Staat Texas, aber verkauft werden die Western-Klamotten mittlerweile in 385 Geschäften von Kalifornien bis zu uns rüber nach New York und weil Boot Barn einfach eine starke Cash-Position hat, soll die Zahl der Läden bis 2030 um ganze 500 Geschäfte mehr als verdoppelt werden. Die starke Performance hat allerdings auch so ihren Haken, denn wer auf Rekordniveau fliegt, der hat natürlich auch Probleme, das Level beizubehalten. Und obwohl mittlerweile jedes dritte verkaufte Produkt aus Eigenproduktion stammt, sind die Nettomargen in den letzten Monaten unter Druck geraten. Und das liegt unter anderem daran, dass seit der Pandemie mehr als 30% aller Geschäfte eröffnet wurden, die jetzt wiederum zu einer Verdopplung aller Mietverbindlichkeiten geführt haben. Was allerdings Hoffnung macht, ist einfach der riesengroße internationale Markt, den Analysten auf 40 Milliarden Dollar schätzen und den Boot Barn bislang noch überhaupt nicht angegriffen hat. Und das, obwohl gerade die lateinamerikanischen Länder tatsächlich ziemlich vorn dabei sind, wenn es zum Beispiel ums Rodeo oder einfach um die klassische Viehzucht geht. Hier in den USA kommen natürlich dann auch die ganzen Festivals dazu, wie zum Beispiel Coachella, wo mittlerweile ja auch jeder zweite Influencer in Cowboy-Boots über die Wiese stapft.
Cowboy, nimm deinen Hut vom Kopf, wenn du mit einer Dame sprichst.
Bei einem geilen Business sollen von 10 Mark Umsatz besonders viele Mark Gewinn hängen bleiben. Winmark hat verstanden, wie es geht.
Franchise-Modelle sind im Food-Business was völlig Normales. Ungewöhnlich hingegen ist das Franchise-Business von Winmark. Die Firma ist nämlich auf dem Second-Hand-Markt aktiv, also dem An- und Verkauf von gebrauchter Kleidung, Möbeln, Sportausrüstung, Musikinstrumenten oder Spielzeug. Bevor wir genauer auf das Business eingehen, müssen wir auf die Geschichte schauen. Damals erkannte die eigentliche Gründerin Martha Morris, dass sie Campen nicht mag und ihre gebrauchte Campingausrüstung nicht braucht. Aber sie fand kein Geschäft, das ihre Ausrüstung wieder abkaufte. Also gründete sie 1983 ihr Geschäft Play It Again Sports und begann Sport- und Campingausrüstung anzukaufen und wieder zu verkaufen. Das war so erfolgreich, dass sich schon vor der Ladenöffnung Schlangen bildeten. 1990 verkaufte Martha dann ihre Stores an eine Beratungsfirma, die daraus Winmark machte. Damit hatte der heutige Konzern sein erstes Franchise erstanden, das heute noch immer unter dem Namen Play It Again Sports läuft. Aber natürlich blieb es nicht dabei und so hat Winmark inzwischen 4 weitere Brands. Plato's Closet für junge Erwachsene und Teenager, Once Upon a Child für Kleinkinder, Style Anchor für Frauen und Music Go Around für alles, was sich um Musikinstrumente dreht. Insgesamt werden in den mehr als 1300 Stores Artikel im Wert von 1,6 Milliarden Dollar verkauft, wovon Winmark als klassischer Franchisegeber einen Anteil erhält. So hat man im letzten Jahr knapp 80 Millionen Dollar umgesetzt und damit ca. 2% mehr als im Vorjahr. Das ist jetzt kein krasses Wachstum und trotzdem wird die Firma mit 1,3 Milliarden Dollar bewertet. Für eine Firma mit nur 80 Millionen Umsatz ist das absurd viel, aber das liegt vor allem daran, dass Winmark sehr profitabel ist. Denn nach Steuern bleiben fast 50% des Umsatzes als Gewinn hängen. Nur mal zum Vergleich, Restaurant Brands International, also die Franchise-Firma hinter Burger King und Tim Hortons, kommt auf eine Nettomarge von gerade mal 17%. Aber wieso funktioniert das Business so gut? Ein Geheimnis ist, dass die Kunden, die was kaufen wollen, oft auch direkt Zeug mitbringen, das sie verkaufen wollen und umgekehrt. Man muss sich also keine Gedanken um Lieferanten machen und auch nicht viel für Marketing ausgeben. Tatsächlich kümmern sich auch darum wieder die Kunden, die oft über ihre Verkaufserfolge und Schnäppchen auf Social Media posten und damit einiges an Reichweite für die Franchises generieren. Dazu hat die Firma einen Burggraben. Zwar gibt es mit Facebook Marketplace oder eBay Online-Konkurrenz, aber einzelne Kleidungsstücke zu verkaufen und selbst zu versenden rechtfertigt meist nicht den Aufwand für Kleidung im Wert von ein paar Dollar. Deswegen wird die Firma auch mit einem KGV von 35 bewertet. Was ziemlich teuer ist. Aber wer vor 20 Jahren in Winmark investiert hat, kann sich heute über eine Rendite von 2000% freuen. Bei Meta wären es nur 1200% gewesen und bei eBay nur 55%.
Du bist nicht mal zweite Hand, Schrotthändler.
Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.